Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Olli Seidler.
So, liebe Freunde, unser heutiger Gast ist mit fantastischen Talenten gesegnet. Wie Ansgar ist er vom Sternzeichen Legende, aber er ist nicht nur ein Mann vom Planeten Fußball, er ist Moderator, Buchautor, Stadionsprecher, Sänger, Sportjournalist des Jahres, Bremer des Jahres, Gewinner des DFB Fair Play Preises, Podcaster ist er auch noch und ich könnte noch viel mehr aufzählen.
Du reist gelogen, weil du hast alles aufgesehen, was du kriegen konntest.
Nein!
Aber ich freue mich trotzdem. Vielen Dank.
Aber wichtig vor allem, er ist dazu ein unfassbar sympathischer und authentischer Mensch. Hier ist der wunderbare Zeigler!
Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen.
Da hat er wieder, du, einen Hoodie an mit Werder, ja, mit Werder drauf, du.
Ja, das ist aber ein dummer Zufall, weil ich wollte eigentlich ein hellblaues anziehen, das war aber nicht ganz sauber, habe ich gerade gesehen.
Was, hellblaue Auswärtstrikots gibt's doch gar nicht von Werder.
Es war eine Reminiszenz an Ansgar, der ja auch gerne blaue Hoodies trägt, wollte ich einen blauen Hoodie anziehen.
Das stimmt, meine Lieblingsfarbe ist blau. Ist nicht relevant, aber ist wirklich so.
So, wir wollten mal hören, wie es denn so einem Mann mit dem Werder Hoodie, wie es dann so geht mit Grün und Weiß.
Jetzt ganz akut gerade.
Ganz akut. Ich meine, es ist ja Wochenende schon etwas gewesen, wo Ole Werner zu Recht gesagt hat, da beneiden euch viele Vereine drum.
Also, ich bin relativ tiefenentspannt, weil die zweite Saison hintereinander eigentlich ohne richtig große Abstiegsgefahr, das ist erstmal, wenn man wirklich mal realistisch denkt, ist es schon mal nicht schlecht. Und jetzt im Moment sehe ich es ganz pragmatisch und sage mir, was jetzt noch passiert, das ist dann auch, da gehört dann der Verein auch hin. Also Werder hat jetzt noch Leipzig auswärts und Bochum zu Hause. Wenn du beide Spiele gewinnst, bist du am Ende Achter, spielst Conference League. Wenn du eins von beiden gewinnst, bist du am Ende Neunter oder Zehnter und landest im gesicherten Mittelfeld. Und wenn du beide verlierst, wirst du Elfter oder Zwölfter. Und alles ist okay. Also ich habe mich sehr, sehr geärgert über den Elfmeter gegen Werder in der letzten Minute, weil ich, und das sage ich jetzt nicht, weil es Werder ist, solche Elfmeter einfach nicht haben möchte und nicht geben würde. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und ich habe mir schon all die Jahre gesagt, wenn Werder irgendwann nochmal Conference League spielt, dann feiere ich das, weil Werder war so weit weg von irgendwelchen internationalen Spielen und das ist dann, da hätte ich voll Bock drauf.
Ja, was mir wieder auffällt, ist, Arne Zeigler, Fair Play ist ihm wichtig, ne? Den Elfmeter als Beispiel wieder.
Fair Play Preis gab es ja damals, weil er in einer Situation, wo die Fans im Stadion beim großen Derby gegen den HSV opponiert haben dagegen, dass eine bestimmte Entscheidung vom Schiedsrichter getroffen worden ist, dass er im Stadion erklärt hat, wie die Regel funktioniert, nämlich weil sich ein Bremer Spieler an die Hamburger Mauer herangestellt hatte und das darfst du dann eben nicht machen.
Na, ich muss mal eben sagen, genau, es war ein Nordderby, es war hitzige Stimmung und du lagst vor der Halbzeit, lagst du 0-1 zurück und machst praktisch mit dem Halbzeitpfiff durch ein sehr schönes Freistoß auch noch von Marvin Ducksch, der den Ball richtig schön oben ins Eck gesetzt hat, machst du eigentlich das 1-1 und Mitchell Weiser stellt sich aber die Mauer, was früher erlaubt war und inzwischen aber nicht mehr. Und die Stimmung war so am Überkochen, dass da, ich denke, es auch meine Pflicht war als Stadionsprecher, wenn du irgendeine Möglichkeit hast, da ein bisschen Feuer rauszunehmen und dich wieder aufs Sportliche zu konzentrieren, das ist für mich dann auch wichtig, wenn du 0-1 zurückliegst, dann feuer deine Mannschaft an, damit das in der zweiten Halbzeit gebogen wird, aber schieb nicht alles auf den Schiedsrichter, der in dem Fall überhaupt nichts dafür konnte. Das war mein Punkt an dem Tag, dass ich das in die richtigen Bahnen lenken wollte und das hat auch ganz gut geklappt.
Also Arne, darf ich ja sagen, ich hätte den Arne oft in meiner Nähe gehabt, dann wäre ich auch nicht eskaliert so oft.
Wie habt ihr euch beide eigentlich
gemacht? Das ist ein großes
So, aber leider war er in Bremen am Start.
Wie habt ihr euch beide kennengelernt?
Wir haben uns denn kennengelernt?
Ja, das ist
ich glaube, du warst vor ganz langer Zeit mal in meiner Sendung, als sie gerade ganz neu war.
Ja, genau.
Das muss jetzt 15, 16 Jahre her sein. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Einladung zustande kam. Und danach haben wir uns aber nie wieder aus den Augen verloren.
Ja, ich erinnere mich daran, und zwar hatte Joachim Schut, der bei der Bild-Zeitung unterwegs ist, schon ewig, und den kannte ich aus Preußen-Münster, der hat mich gesagt, hier, ob ich das mal machen will. Irgendwie gab es da einen Kontakt zu ihm oder eine Telefonnummer, ist egal. Auf jeden Fall habe ich gefragt, ja, was macht denn der da in Bremen? Ja, der sitzt in seiner Wohnung und redet über Fußball. Ich sage, ja, wie redet über Fußball? Ja, aber er redet anders über Fußball, wie alle anderen. Aber ich bin so neugierig, habe ich nochmal nachgefragt, dann habe ich gesagt, da fahr ich hin. Und es stimmt ja wirklich, also Arndt hat ja dann wirklich einen Blick auf den Fußball gebracht, den es bis dato noch nicht gab.
Ich will jetzt auch nicht gegenseitig Bauchpinseln hier, aber der Punkt ist, wenn Leute wie Ansgar und ich zusammenkommen, man merkt halt sehr schnell, obwohl wir aus völlig unterschiedlichen Ecken kommen, aber wir lieben beide den Fußball, auf jeder auf unsere Weise und das merkst du einfach. Also du merkst einfach, ob einer so ein abgebrühter Zyniker ist, der den Fußball total distanziert und kühl sieht, oder ob einer wie Ansgar Fußball gespielt hat oder wie ich Fußballfan ist. Also das ist einfach sehr, sehr gut kompatibel miteinander gewesen, schon von Anfang an.
Das unterschreibe ich, weil uns beide der Fußball auch mal wieder neu anzündet. Also ob das jetzt Leverkusen ist in diesem Jahr mit ihrer Serie, obwohl meine Eintracht, ich habe auf meine Eintracht gezählt, dann kriegen sie fünf Stück. Und Leverkusen ist jetzt nicht mit voller Kapelle angetreten.
Also wirklich, das aber ist, immerhin was Leverkusen.
Ich schweife gerade ab. Aber so kam es damit zustande, um deine Frage zu beantworten. Ja. Dann war ich in dieser Sendung und es war wirklich in Bremen in seiner Wohnung hin und her. Und ich habe gesagt, was macht der Mann hier? Und dann kamen Fragen, die kannte ich vorher nicht. Sonst kam immer Taktik oder irgendein anderer Scheiß.
Seit einer besonderen Kolumne wissen wir ja, dass Taktik keine Pfefferminzsorte ist, wie das einst mal Arndt ja in einer Kolumne geschrieben hat. Sonst wäre es nämlich Tic-Tac. Aber ich wollte noch mal kurz wissen, gab es irgendwie was, wo ihr sagt, irgendwie, das war eine besondere Sache mit euch? Das war besonders emotional. Ja, der Finger geht hoch.
Wir haben uns einmal, das war sehr schön, einfach beim Pokalfinale getroffen, das weiß ich noch, und haben zusammen das Pokalfinale geguckt an einem wunderschönen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Spiel das war. Aber auch da war es so, Ansgar und ich waren gar nicht direkt beteiligt, aber wir haben es beide geliebt, an dem Tag in Berlin zu sein und das Spiel zu gucken. Und Ansgar, du darfst gleich. Und ich habe eine kurze Episode gehabt, in der ich bei RTL Plus gearbeitet habe. Und da war irgendwann, da war am Anfang Lukas Podolski der Experte und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann haben die überlegt und habe ich gesagt, nehmt Ansgar Brinkmann, der liefert. Nehmt Ansgar Brinkmann, mit dem kannst du super reden, setzt ihn hier in die Runde und ihr habt in jeder Runde einen guten Gesprächsgast. Und dann ist Ansgar genommen worden und er ist heute noch da und ich nicht mehr. So ist das
manchmal. Was echt schade ist, dass wir beide da nicht, aber da ist so viel geändert worden. Wir sitzen da nicht mehr an so einem schönen Sofa und quatschen über Fußball so generell, sondern es ist einfach nur noch Moderation im Prinzip. Aber ja, ich habe noch Fotos von diesem Pokalfinale von uns. Andi, muss ich dir mal rüberschicken. Noch einige.
Da sind wir hoch auf den Turm gefahren in Berlin.
Richtig.
Da haben wir oben auf dem Turm über Olympiastadion haben wir Fotos gemacht zusammen.
Ja, das war echt legendär. Und in der Sendung waren wir mit Helene Fischer.
Das war das.
Das wusste ich gar nicht. Die wurde natürlich ausgepfiffen in der Halbzeitpause ohne Ende und so. Und dann komme ich, ich musste auch noch früher los, um in dieser Sendung zu sein. Und dann war sie in der Maske und so und ich war auch in diesem kleinen Zelt. Und das Management war völlig aufgeregt und so, ja, wie konnte das passieren? Und das kannte sie nicht. Also ausgepfiffen werden, die wird ja nur gefeiert. Dann habe ich mal das kurz aufgeklärt und gesagt, ist egal, wer heute aufgetreten wäre. Egal welcher Weltstar. Whitney Houston, okay, habe ich gesagt, die ist tot, dann kam ich mit einer anderen, die war auch tot, habe ich so ein bisschen verhaspelt. Aber egal welcher Weltstar heute aufgetreten wäre, weil das diesen Kommerz beim Endspiel haben die Fans keinen Bock drauf. Aber das wusste Helene nicht und das Management schon mal gar nicht. Und ich habe sie dann so ein bisschen gerettet in der Sendung. Ja. Daraufhin hat sie mich mal eingeladen, auch nach Hamburg und so, war dann mal in ihrer Loge, da konnten wir das Konzert angucken. Ja, war ein spannender Abend. Und Arnie saß
das natürlich noch sagen.
An seinem Tisch.
Ich will noch zu Ansgar sagen, das ist total typisch für Ansgar, dass er wirklich die Empathie hat, Leute in seiner Gegenwart sich gut fühlen zu lassen. Also Ansgar, es gibt ja Leute, die kommen in den Raum und jeder andere hat erstmal das Gefühl, ich bin das letzte Arschloch, weil der jetzt gerade hier die Nummer... Das ist Ansgar völlig fremd sowas. Ansgar ist wirklich, geht auf jeden zu und gibt jedem das Gefühl, ey, wir sind gerade cool miteinander. Und das mag ich total.
Ja, das ist lieb. Aber was ich sagen wollte, ist, ich weiß noch, wie das Management dann von der ARD kam und sagte, Herr Brinkmann, da vorne können Sie sich umziehen. Ich sage, aber das, was ich anhabe, ist alles, was ich besitze. Und ich muss morgen in den Waschsalon. Ja, haben Sie keine lange Hose? Die wissen schon, dass wir also 20:15 Uhr dann auf Sendung sind, zu Primetime. Ich sag, nein, ich saß wirklich in kurzer Hose neben Helene Fischer. Pokalfinale, Samstagabend, ARD. Mit Arndt am Start. Das war herrlich, ehrlich, im Nachhinein. Ja, klar.
Ja, ich habe aber nicht mit ihr gesprochen. Das war schon so, dass sie sehr angespannt war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil halt vorher klar war, die wird ausgepfiffen. Es war vorher klar, es ist ein riesen Thema. Ich habe übrigens auch Quatsch erzählt. Eben, es war gar kein Spiel, an dem Ansgar nicht beteiligt war. Es war Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Aber es war klar, eben wirklich zwei Mannschaften mit so einem Fanaufkommen. Da ist Helene Fischer nicht so willkommen im Olympiastadion rund um so ein dickes Spiel. Und das war ihr, glaube ich, dann irgendwann auch klar, wobei sie, glaube ich, nicht mit dieser Vehemenz gerechnet hat, mit der sie dann ausgepfiffen worden ist. Und ich glaube, dass Ansgar wirklich ein bisschen geholfen hat vor dem Spiel, dass sie da nicht ganz so mit zitternden Knien rausgegangen ist. Ich glaube, da hat er wirklich auch einen guten Job gemacht.
Sie hat sich wirklich bedankt, dass ich das so ein bisschen dann auch in der Sendung gesagt habe, warum sie sowas halb, weil das Management das echt nicht wusste. Dann hat sie ja wirklich eingeladen, hat sie ihre Sendung oder ihr Konzert gehabt in Hamburg, ich weiß da ganz genau. Sollte 3-4 Freunde mitbringen, bin ich da hingefahren und so an diesem Kartenschalter und so, habe ich so, das muss ich mal kurz erzählen. Ich sage, ja, ich hätte gern, für Brinkmann ist hier was hinterlegt und ich gucken und gucken und sagen, nee. Dann fragt er mich, ja, wer hat sie denn eingeladen? Da habe ich gesagt, Helene. Da haben die gesagt, ja, bitte schön. Alle wegen Helene hier heute. Haben die geguckt und geguckt und nochmal geguckt. Ich sage, ja, aber es ist wirklich so.
Ja.
Und können Sie sie erreichen? Er sagt, ja, wollen Sie mich verarschen? Niemand kann jetzt Helene erreichen. Ich sage, ja, was soll ich jetzt machen dann? Dann sagt er, ja, eine Idee habe ich noch. Es könnte an diesem Familiencode sein.
Ja.
Geht doch rüber zum Familiencode. Dann war wirklich eine Karte hinterlegt am Familiencode. Ich war in ihrer persönlichen VIP-Lounge, in ihrer eigenen, mit Silbereisen war sie zusammen. Wir kommen da rein, der saß da und noch, ich glaube, ihre Schwester. Ja, und wir. Haben wir erstmal den Kühlschrank völlig ausgeräumt mit meinen Jungs. Das war ein bisschen peinlich. Ich glaube, wir haben alles getrunken, was da drin war. Aber war ein Riesenabend. Egal.
Nee, letzter Punkt zu Helene. Was ich bei diesem Pokalfinale halt so unfair fand, war, sie ist ausgepfiffen worden, aber es ging ja gar nicht gegen sie. Ja. Eigentlich wollten die Leute ja den DFB auspfeifen. Weißt du? Und eigentlich ist der DFB schuld, dass der so eine Halbzeitshow da sich ausgedacht hat. Da konnte Helene Fischer überhaupt nichts dafür. Dass die gerne mal im Olympiastadion vor so einem Spiel auftritt, das war völlig klar. Im Prinzip ging es ja um die Fehlplanung, dass die DFL oder der DFB, besser gesagt in dem Fall, so unsensibel war und so eine Sache sich ausgedacht hat. Da konnte Helene Fischer halt nichts dafür. Und das war eben auch, glaube ich, das, was du ihr auch mit ein bisschen klar gemacht hast, dass es überhaupt nicht um sie
genau
geht, wenn sie da ausgeführt
hat. Das war schön zusammengefasst. Ich habe ja gesagt, der DFB, der hat euch vorsätzlich gegen die Wand fahren lassen.
Aber ich habe sie einmal nur in der Maske gesehen, aber sie wird immer beschrieben als echt cooler Typ.
Ja, die war total freundlich, die war also wirklich, die war offen, hatte überhaupt keine Stadion gehabt, etc. Die war wirklich freundlich, absolut freundlich, top.
Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen wie Ansgar. Ich glaube, wir mögen beide, wenn jemand diesen Prominenzgrad hat und trotzdem normal umgeht mit dir und trotzdem eine entspannte Aura hat so. Und bei Helene Fischer ist es ja so, es gibt ja wenig prominentere Deutsche als Helene Fischer.
Ja,
Und da hast du ja nie normale, entspannte Begegnungen, sondern du bist immer mit Leuten zusammen, die gerade total aufgeregt sind. Und normalerweise kriegst du dann ja irgendwann auch eine Macke und kriegst einen Hau weg und bist auch nicht mehr so in normalen Sphären. Und das war bei ihr überhaupt nicht so. Das wirkte schon bei ihr so, als wenn... Stimmt. Wir sind hier im großen Helene Fischer-Podcast. Ja,
okay. Lass uns mal kurz
Silbereisenmann
trinken.
War ein komischer Vogel. Was macht ihr hier?
Ansgar, du bist ja nicht nur einmal bei Arndt in der Sendung gewesen. Du bist zum Beispiel auch beim Abschiedsspiel mit dabei gewesen. Hast das, glaube ich, ein Stück weit mit moderiert und kommentiert. Wir können mal eben gerade reinhören.
Arndt, jetzt ganz kurz vor meinem Abschiedsspiel. Und ich muss sagen, ich atme schon schwer. Ich muss mich echt zusammenreißen. Aber Halleluja, ich freue mich natürlich darauf und da kommt schon Wehmut auf, mein Freund.
Ja, aber ich erinnere mich wirklich daran. Hat er schon viel erlebt, in vielen Stürmen gestanden. An dem Abend war ich wirklich völlig überfordert mit dem Ganzen, was da los war. Ich habe eigentlich, meine Freunde waren da, das war mir das Wichtigste. Aber ich höre an meiner Stimme und wenn ich so zurückblicke, das ist wie ein Trance an so einem Tag. Also ich war wie ein Trance. Ich konnte das gar nicht genießen. Erst so 10 Tage danach fiel alles ab und so dieser ganze Druck, was ich eigentlich sonst nicht kannte. Ich war eigentlich sonst immer relativ gelassen.
Das war so ein Beitrag zu seinem Abschiedsspiel und ich kann mich noch erinnern, da gibt's Bilder, wie du am Schluss wirklich die Tribüne lang gehst und da merkt man, wie sehr es dich anfasst und wie sehr dich das gepackt hat. Also hast du noch den einen oder anderen Spruch gemacht und du hast auch gemerkt, vorher so im Hotel, die Leute begrüßen uns, das fandst du auch cool, wobei man schon gemerkt hat, du musst nach allen Seiten irgendwie gerade funktionieren, aber nach dem Spiel, als du dann auf der Laufbahn stehst oder da am Rand und an der Tribüne, da merkt man richtig, boah, der ist gerade richtig, dem geht's gerade richtig extrem.
Ich bin auch einmal ein Teil der Sendung gewesen, der wunderbaren Welt des Fußballs von Arndt.
Wann?
Bei mir ging es darum, ob ich möglicherweise bei einer Konferenz von Sky gerülpst habe. Und da hat der Arndt so die Bilder aller Kommentatoren, die an der Konferenz teilgenommen hat, an der Wand gegangen, hat also allmählich abgehängt, wer das wohl nicht gewesen sein konnte. Und im Endeffekt war dann Roland Evers oder Olli Seidler. Und dann hat er mein Bild weggehängt und hat dann gesagt, dass Roland Evers derjenige gewesen ist, der gerülpst hat. Und
weiß ich gar nicht mehr.
Ja, vor 12 Jahren war das irgendwie.
Aber ich habe eine Frage direkt dazu. Also Arndt, wer filtert das alles, was du da, ich meine, sind da mehrere beteiligt? Wer guckt sich das an oder ist das Zufall? Oder?
Wir sind eine Redaktion, die außer mir komplett in Köln sitzt. Und es sind aber alles Leute, die, wenn sie für meine Sendung arbeiten, auch die Sendung vorher schon mochten. Und wo klar ist, welche Fußball-Ebene, welche Humorebene man hat und dass man irgendwie ähnlich tickt. Und es ist immer ein Miteinander. Es ist immer so, also normalerweise als Moderator kriegst du ja ganz oft eine fertige Sendung und musst dich ja nur noch wegmoderieren. Und bei mir ist es so, wir kommunizieren die ganze Woche durch welche Themen es geben könnte, worauf wir Bock haben. Jeder sagt, ich habe hier noch eine Idee. Die schicken mir was rüber und sagen, wir haben hier was gefunden. Findest du das gut? Dann sage ich, nee, finde ich nicht so witzig. Ich schicke was rüber und sage, könnt ihr mal im Archiv gucken, ob ihr dazu was findet. Das ist immer ein Miteinander. Mhm. Und anders würde die Sendung auch nicht funktionieren.
Und das ist das Schöne am Fußball, wirklich, da knallt es ja immer wieder. Ob das da mal eine kleine Frage bei Bayern ist oder sonst was. Ich kenne kaum irgendwo was, was mir so, wo ich letztes Mal drüber nachgedacht habe, ist ja immer Alarm. Es gibt immer Material, immer Stoff, es gibt immer irgendwas zu reden. Irgendwo ist es irgendwo eskaliert, ob es jetzt Köln ist oder Hertha die Kohle rausschmeißt oder ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Aber okay, das wird so gefiltert hin und her, alle gucken so ein bisschen drauf und du entscheidest dann, was ist relevant, was knallen wir da rein.
Genau. Und was auch wichtig ist, wie gesagt, ich habe jetzt an diesem Wochenende Sendung 556 gehabt und ich habe im August 2007 angefangen. Und ich weiß noch ganz genau, am Anfang dachte man, diese Sendung ist ein Experiment und irgendwann läuft die sich bestimmt tot, weil irgendwann hat der Fußball nichts mehr zu bieten. Und genau das ist aber der große Trugschluss, weil der Fußball erfindet sich auch immer wieder neu. Und es sind so viele Sachen gewesen im Jahr 2007, an die man sich kaum noch erinnert und alles, was heute ist, war damals gar nicht vorstellbar. Also im Prinzip wird der Fußball immer wieder rund erneuert mit guten und mit schlechten Entwicklungen und du hast immer mit Material, du hast immer Stoff. Ich bin ja auch seit gut 6 Jahren mit einem Live-Programm auf der Bühne und mir ist neulich auch gefallen, als das Programm anfing. Da gab es auch keinen VAR, es gab keine Geisterspiele, wo wir hinterher gemerkt haben, notfalls spielen die auch ohne Fans, gar kein Problem. Es gab die WM in Katar nicht. Bayern war damals gerade 5-mal Meister. Du dachtest, oh Gott, 5-mal Meister, das ist ja schlimm. Wurden dann 11 Meisterschaften am Stück. Und es war damals viel einfacher, Fußball zu gucken, wenn ich jetzt hier, Oliver, mit dir rede. Also damals haben wir bei Sky ja quasi fast alle Spiele bekommen.
Ja, vielleicht kommt das ja wieder.
Du musst überlegen, welches Abo brauchst du noch? Brauchst du da noch ein Abo? Noch ein Abo? Ja. Es ist alles komplizierter geworden für uns Fußballfans. Die WM in Katar war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, weil du irgendwie gemerkt hast, eigentlich will die keiner. Jedenfalls nicht so und auch nicht da. Und trotzdem hat die FIFA gesagt, fuck you, wir machen das aber einfach. Ist uns egal, ob ihr die wollt oder nicht. Und bei den Geisterspielen war es ja auch so. Da wurde gesagt, nee, die müssen irgendwie durchgezogen werden. Ist uns egal, ob da Fans kommen oder nicht.
In der Corona-Zeit hast du es einfach auch schon gemerkt, was für ein unfassbarer Unterschied das ist. Und wir haben das so hart gefeiert, als dann wieder die Fans mit dabei sein konnten. Wir haben das so gespürt, wie unglaublich wichtig diese Fans für diesen Sport sind.
Ja, uns vereint ja, dass wir bei Geisterspielen dabei sein durften. Du als Kommentator und ich als Stadionsprecher, was ja auch bizarr war, dass du als Stadionsprecher hattest. Und ich weiß auch ganz genau, als ich dann erfahren habe, okay, es ist Corona, die Leute dürfen nicht ins Stadion, aber wir machen das trotzdem mit dem Stadionsprecher und du darfst kommen. Da habe ich erst noch gedacht, geil, ich kann diese Spiele trotzdem sehen. Muss nicht zu Hause vorm Fernseher sitzen. Und dann, Oliver, weiß ich nicht, wie es dir ging, aber ich habe ab dem zweiten Spiel habe ich mich nicht mehr darauf gefreut, weil ich gemerkt habe, so ohne Fans, es ist echt wie zur Arbeit gehen. Du guckst dir zwar ein Spiel an, du hörst die Kommandos der Spieler, aber es ist wie eine Trainingseinheit gucken, so ungefähr. Und du hast gemerkt, wie viel fehlt, wenn diese Atmosphäre nicht mehr da ist. Das war einem vorher gar nicht ganz klar. Ich dachte früher mal wirklich, mir geht's nur um das Fußballspiel. Fans sind schön, aber eigentlich geht's mir um das Spiel gucken. Und da habe ich gemerkt, nee, genau darum geht's eben nicht, sondern es geht wirklich um alles zusammen.
Und weißt du, was mich so absolut gemonstert hat, ist, dass zu der Zeit wir darüber gesprochen haben, die Fans sind so unfassbar wichtig und es ist so fantastisch, dass sie wieder da sind. Und wenige Monate gefühlt danach machen sie eine Abstimmung bezüglich eines möglichen Einstiegs von einem Investor bei der Deutschen Fußballliga und bringen überhaupt nicht zusammen, dass man vielleicht in irgendeiner Art und Weise die Fans auch in diesen Dialog mit aufnimmt, sondern einfach über die Köpfe hinweg und dann ist ihnen das scheißegal. Und das hat mich echt gemonstert.
Ja, war natürlich
eine aber das ist auch
Grausame Zeit war das natürlich, aber das Fundament eines Clubs oder des Fußballs ist natürlich erstmal die Basis, sag ich mal, die Fans, die immer da sind, die ihren Verein bedingungslos lieben, egal auch von der Tabelle unabhängig und natürlich die sportliche Historie. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Dann hast du diese Euphorie, diesen Enthusiasmus, den wir am Fußball alle so lieben und Corona-Zeit, grausame Zeit.
Es gab dann ja irgendwann noch so eine Übergangszeit, da durften, glaube ich, das war bei Werder gegen Hertha BSC, meine ich, da durften 8.000 Leute ins Stadion. Ja. 8.000 ist ja Pillepalle, wenn sonst 40.000 da sind. Aber
ich hatte Tränen in den Augen.
Alleine wieder in irgendwelche Gesichter gucken zu können, von Leuten, die sich freuen, wieder in ein Stadion gehen zu können. Du hast gemerkt, mit welcher Bewegtheit und Freude, die wieder ins Stadion gekommen sind, nachdem sie ja Monate nicht rein durften. Und das war einfach so schön. Aber wir haben jetzt, habe ich eben schon erwähnt, diese Kombination, wir haben, wie du eben erzählt hast, die Investorenproteste gehabt. Wir haben die WM in Katar, wie gesagt, die auch komplett am Fan vorbeiging. Wir haben die Geisterspiele, wo den Fans klargemacht wurde, Leute, notfalls brauchen wir euch gar nicht. Und deswegen, ohne das jetzt zu vereinfacht zu sehen, aber deswegen war so ein so ein Typ wie Kai Bernstein so wichtig. Gott hab ihn selig. Es ist ganz traurig, dass er nicht mehr bei uns ist. Und deswegen ist der in Berlin so wichtig gewesen, weil die Leute gemerkt haben, ey, wenn da einer von uns ist, der unsere Werte mal miterlebt hat, mitträgt, der wird nicht alles jetzt von Grund auf umkrempeln können. Aber wir wollen da Leute haben, die wissen, wie wir uns fühlen als Fans. Und das ist das Gefühl, was du eben verloren hast, dass du dich ernst genommen fühlst, dass du das Bewusstsein bekommst, dass da in der DFL, im DFB Leute sitzen, die wissen, ohne Fans ist das alles nichts. Du hast das gegenteilige Gefühl vermittelt bekommen.
Bei DFL und auch beim DFB sind ganz viele Menschen, die können genau das nicht fühlen. Die können Fußball nicht fühlen. Die haben diese Empathie nicht für diese Liebe. Und da haben die ganz viel Potenzial nach oben. Aber ich musste schon eben dran denken, wo die Stadien so leer sind. So Werder Bremen habe ich, wenn Otto Rehagel noch da gewesen wäre, hätte er gesagt, der Mensch kann auf alles verzichten, nur nicht auf den Menschen. Das ist übrigens von Kant, hat er dann gesagt. Weil diesen Satz von Otto Rehagel hat zu mir gesagt, in Dresden, da stehe ich wie vor diesem Hotel, blauer Himmel, Sonnenschein. Herr Brinkmann, kommen Sie mal. Sag, Herr Rehagel, das ist meine Ehre. Wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Kommen Sie mal mit, ja? Ich sage, ja, ist nichts lieber als das. Ne? Und dann hat er erzählt, eine Stunde, zwei Stunden, Otto Rehagel, das muss ich mal kurz versuchen zu beschreiben. Also Otto Rehagel, ich hätte ihm noch Stunden mehr zuhören können. Ne, weil er erzählen kann. Und der hat über Freundschaft, über Fußball, über Kahn, was ich gerade gesagt habe. Der hat alles auf den Tisch geknallt. Ich saß da wie so ein kleiner Junge. Und gut, Otto Rehagel, wenn man die Geschichte kennt, ich komme aus Vechta, auch einer meiner Trainerhelden, ne, habe ich ja mal zugeschaut damals, als Rudi Völler da noch gekickt hat.
Zu Werder Bremen. Ich hatte letztes Jahr in Essen am Rande der Kleinfeld-Fußball-Weltmeisterschaft die Möglichkeit, auch Kaffee mit Otto Rehagel zu trinken und habe das auch absolut genossen. Und er hat auch nochmal absolut alles rausgehauen aus dieser Zeit. Meine Frage deshalb an Arndt. Dein Lieblingstrainer bei Werder?
Ja.
König Otto oder Thomas Schaaf? Oder?
Oh, Otto war spannend, aber ich glaube, Thomas Schaaf war mir einfach noch ein bisschen näher als Typ. Also Otto Rehagel war schon...
Speziell.
Andere Sphäre. Das war schon
andere Generation.
Warum war Thomas Schaaf näher?
Ja, Thomas Schaaf war einfach kumpeliger. Thomas Schaaf war volkstümlicher im besten Sinne des Wortes und hat einen guten Humor gehabt. Otto Rehagel hat zwar auch seinen Humor gehabt, aber Otto Rehagel war sehr viel unnahbarer. Ja. Und wir haben hinterher eine interessante Trainerhistorie gehabt. Wir haben nach Otto Rehagel mit Art de Mos den totalen Kulturschock gehabt. Ein Trainer, der hier alles verbrannt hat. Und in kürzester Zeit haben den alle gehasst, aus verschiedenen Gründen, die ganz viel mit der Persönlichkeitsstruktur von Art de Mos zu tun hatten. Dann haben wir Dixie Dörner gehabt, auch Gott hab ihn selig. Dann haben wir Wolfgang Sitka kurz gehabt. Dann kam Felix Magath, das ging auch überhaupt nicht. Das war eine Vollkatastrophe. Und dann kam Thomas Schaaf. Und Thomas Schaaf wiederum als Riesenkontrast zu Felix Magath, der vorher da war. Das genaue Gegenteil in allem eigentlich. Ja, und seitdem haben wir ja ein bisschen rumexperimentiert. Ich gehöre auch zu den Leuten, die ganz, ganz viel von Florian Kohfeldt gehalten haben. Obwohl der jetzt leider eine sehr unglückliche, weiterverlaufende Trainerkarriere hatte. Und ich hoffe sehr, dass der bald irgendwann wieder da ist. Aber den habe ich einfach bei der Arbeit beobachten können. Und ich habe sehr gemocht, dass der gebrannt hat, dass du dem angemerkt hast, wie wichtig dem dieser Verein ist. Und der hat sich über jeden Lichtschalter im Stadion Gedanken gemacht, ob das alles für die Spieler so perfekt ist oder ob man nicht da irgendwie eine Wand ziehen müsste, damit die da besser sitzen können und sonst irgendwas. Und ich habe gemerkt, dem ist der Verein unheimlich wichtig gewesen. Der war 24-7 war der Werderaner. Und danach kam das Gegenteil. Danach kam Markus Anfang, der wahrscheinlich ein guter Fußballfachmann ist. Aber wo ich immer das Gefühl hatte, dem ist das völlig egal, ob der hier gerade hier sitzt oder in Karlsruhe oder in Braunschweig oder in Düsseldorf. Der ist einfach jetzt Trainer und der hat einen Job. Der hat die Stadt nicht verstanden.
Der hat den Verein nicht verstanden. In Köln.
Ja. Aber das waren so meine subjektiven Eindrücke. Und ich bin mit Ole Werner aber auch sehr, sehr, sehr glücklich. Also Ole Werner ist ein Typ, den habe ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen bei dieser Pokalsensation mit Holstein Kiel gegen Bayern. Auch ein Geisterspiel übrigens, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Da war es so, da habe ich den gesehen, wie der mit seinen Spielern geredet hat, wie der agiert hat und habe gedacht, ey, wenn Werner irgendwann mal einen neuen Trainer braucht, ja, das wäre ein Typ, der würde nach Bremen passen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist bei einem Trainer, dass der die Stadt mitnimmt, dass der den Leuten signalisiert, ich bin hier, ich gehöre hier, ich fühle mich hier wohl und ich verstehe, wie ihr hier tickt. Und das hast du eben bei Robin Dutz zum Beispiel, der auch unbedingt wollte, aber du hast gemerkt, der passt hier überhaupt nicht her. Ole Werner ist einer, der ist hier von vornherein mittendrin gewesen und der hat genau die Art, die auch ein bisschen wie Thomas Schaaf in weniger lustig, aber trotzdem ein sehr, sehr verbindlicher, empathischer, schlauer Typ, der hier gut herpasst.
Das kann ich alles nachvollziehen. Wenn du einen Trainer holst von irgendwoher und der ist jetzt in Bremen, aber du musst ja die Stadt können, den Verein, den Club. Ich meine, wer von da kommt, das ist so Haus und Hof verteidigen. Ich glaube, dass du mehr dabei bist, ne? Weil wenn du irgendwo trainierst, sagst du, naja, wenn das hier nicht funktioniert, dann trainiere ich halt, aber dann fahre ich wieder nach Hause. Aber wenn du von da kommst und alles miterlebt hast, diesen Club kennst, diesen Club fühlen kannst, das, was Arndt gerade beschreibt, ich glaube schon, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist. Nicht grundsätzlich, aber in bestimmten Clubs ist es unheimlich wichtig. Also wenn du Top-Clubs trainierst, wie Bayern oder sonst was, kannst du von sonst woher kommen, weil da hast du eine andere Qualität, da hast du eine andere Möglichkeit. Aber dieses Wir-Gefühl, was du ja brauchst in einer Stadt, dieses Identifizieren, ich glaube, das macht Kräfte frei. Und das geht nicht, wenn du einen holst, der von sonst wo kommt, der sagt, naja, wenn das hier nicht funktioniert, nehme ich die Kohle mit und fahr wieder nach Hause.
Ich weiß noch ganz genau, dass ich vor anderthalb Jahren so eine Situation hatte. Da habe ich drei Trainer gehabt in der Bundesliga, wo ich mir sicher war, die werden nie entlassen. Steffen Baumgart in Köln, Urs Fischer in Berlin und Thomas Reis in Bochum. Da dachte ich, diese drei, die gehören da dermaßen hin und die Vereine können so glücklich sein, dass sie solche Typen haben, die so funktionieren in dieser Stadt und die den Verein so mitnehmen und den Verein so angezündet haben. Und jetzt merkst du, also ich glaube, dass Timo Schulz auch ein richtig guter Typ ist und dass der auch in Köln unbedingt will. Aber Urs Fischer bei Union zu entlassen, halte ich für einen riesengroßen Fehler. Und zwar nicht nur, weil es da jetzt gerade wieder nicht so gut läuft, sondern weil das eine solche Symbiose war zwischen Verein und Trainer, die du nur ganz selten findest. Und wenn du sowas hast, musst du es einfach schützen und musst es bewahren.
Also ich reise ja immer, wenn ich die Spiele kommentiere, mit der Bahn an. Und wenn du dann von der Bahn aus zu Fuß, das kannst du ja in Bremen auch machen oder auch in anderen Orten, wenn du mit dem Taxi dann irgendwie durch die Gegend fährst, dann bekommst du so ein bisschen ein Gefühl davon, wie diese Stadt diesen Verein lebt oder atmet. Und das merkst du zum Beispiel in Gelsenkirchen ganz besonders. Du merkst das aber auch ganz besonders in Bremen. Wenn du vom Bahnhof aus losgehst, kommst noch vielleicht über die Schlachte, gehst Osterdeich und so weiter. Du hast überall das Gefühl, dass diese Stadt grün und weiß an so einem Samstag ab 12.30 Uhr oder so, das atmet die Werder Bremen. Und das ist absolut beeindruckend. Du selbst, so wird ja berichtet, bist in einem Weidenkörbchen 1965 am Osterdeich gefunden worden oder auch unter der Ostkurve. Wie ist bei dir eigentlich das W auf die Herzklappe tätowiert worden?
Oh, da lege ich sehr großen Wert darauf, weil das eine ganz tolle Geschichte ist, die auch sehr viel mit generell wie Fankultur funktioniert zu tun hat. Ich bin Fan geworden in einer furchtbaren Zeit. Da war Werder Bremen eine graue Maus. Das Stadion war baufällig. Der Verein hatte praktisch keine Stars und war so das Armenhaus der Bundesliga, stand auch mal kurz vorm Lizenzentzug, ist jedes Jahr immer wieder ganz knapp vor dem Abstieg gerettet worden. Das waren die 70er Jahre. Und ich war ganz kurz, so wie jeder, der am Anfang keine Ahnung hat vom Fußball, dann bist du erstmal Bayern-Fan, weil du dir die erfolgreichsten schnappst. Und dann habe ich aber hier vor den Toren Bremens gewohnt und habe gemerkt, nee, das packt mich viel mehr. Mit diesem kleinen Verein Mitfieber, der hier jedes Jahr wirklich sich abstrampeln muss, um überhaupt mitspielen zu dürfen, das packt mich viel mehr. Und ich bin dann Fan geworden. Nach wenigen Jahren ist Werder zum ersten Mal abgestiegen, hat in der zweiten Liga Nord damals gespielt, zweigeteilt, gegen Erkenschwick, gegen Lüdenscheid, gegen OSV Hannover, gegen Oldenburg, gegen Bocholt, was weiß ich was, ja. Tennis Borussia Berlin. Hab die ganze Saison, ich habe die Stadionzeitung verteilt im Weserstadion und habe diese ganze Saison mitgemacht, wo gefühlt in dieser zweiten Liga Nord war, gefühlt jedes Spiel bei 2 Grad plus und Nieselregen. Und dann, wenn du das alles mitmachst und du bist Fan eines Vereins und dann kommt Otto Rehhagel und es kommt Rudi Völler und du wirst dann irgendwann plötzlich deutscher Meister, das prägt dich dermaßen, du weißt das so zu schätzen, dass du hinterher eben auch mit Platz 7 oder mit Platz 14 mal gut umgehen kannst, weil du weißt, wie es sein kann. Wenn du Bayern-Fan bist, weißt du, Platz 3 ist schon die Megakrise und alle kommen nicht mehr klar. Das hast du hier in Bremen eben nicht. Und das hast du gelernt und das sozialisiert dich unheimlich als Fußballfan, wenn du beide Seiten kennst.
Was Arne gerade gesagt hat, auch was ich natürlich so als Fußballer weiß, so auch aus Frankfurt und so, also wenn es nach Bremen ging zu dieser Zeit, haben die gesagt, oh, scheiß Stadion, nur Wind, es regnet andauernd, Dreckswetter, wir haben gar keinen Bock und gut sind die auch noch. Niemand wollte dahin eine Zeit lang, wirklich, gerade 80er Jahre unter Arthur Reagel und so. Und ja, alles andere, wenn du das dann so miterlebst und viele Dinge miterlebst in einem Club, das ist ja gerade das, was es dann ausmacht. Ne? Dann ist ja auch egal manchmal der Tabellenplatz, ne? Weil du an so vielen Dingen hängst, Erinnerungen hast und dich so viele Dinge zusammenschweißen, wie man so schön sagte, ist eine Scheißersparole jetzt, aber dann bist du nicht nur Fan, wenn es läuft, sondern du bist dann auch Fan vom Club, wenn es nicht läuft.
Olli, weißt du, was ich spannend finde, würde ich mal interessieren, ob du das genauso siehst als Kommentator. Ich mache das hier nun schon seit Jahrzehnten mit. Selbst im Meisterjahr 88 waren, glaube ich, hatten die einen Zuschauerschnitt von 19.000 oder so. Und es war immer unterkühlt hier und es war immer die Laufbahn da und es war mal alles weit weg. Und irgendwann, und zwar witzigerweise nicht im Jahr des Doubles vor genau 20 Jahren, sondern in den Jahren danach, wo es wieder schlechter wurde, hast du das Gefühl, es ist ein solcher Zusammenhalt gewachsen, eine solche Nähe zwischen den Fans in der Ostkurve und den Spielern. Ich hätte früher nie gesagt, dass es was Besonderes ist, in Bremen zu spielen oder so. Aber jetzt habe ich das Gefühl. Das ist eine solche Atmosphäre, die du hier hast. Du hast vorhin erwähnt, wie man zu Fuß zum Stadion geht. Der Stadtteil rund ums Stadion ist wunderschön. Du gehst an der Weser vorbei, du hast deine kleinen Kneipen, deine kleinen Läden da. Du kannst mit der Fähre rüberfahren, wenn du willst. Und das ist einfach ein Bundesliga-Standort, der, selbst wenn ich nicht Bremer wäre, der besonders ist. Das ist eben nicht wie, wenn du irgendwo auf dem Parkplatz eines Industriegebietes fährst, wo du irgendwie eine neue Arena gebaut hast. Du musst 8 Kilometer rausfahren aus der Stadt. Sondern du bist hier mitten in der Stadt und du hast wirklich eine Stimmung, die gewachsen ist, in den schlechteren Jahren, die jetzt aber stabil ist, die jetzt bleibt. Also auch wenn du jetzt gerade mal Elfter bist, dann sind die Leute trotzdem glücklich, dass du einfach mitspielen darfst. Und die Leute sind glücklich über die Atmosphäre, die sie sich selbst machen. Ich kriege auch mit, wenn ich da im Innenraum stehe, wenn da Kollegen von dir vorbeikommen, Sportstudio oder so, und die sagen, ey, Bremen ist immer schön. In Bremen ist immer was los, die Atmosphäre ist toll, du kriegst tolle Bilder, du kriegst eine tolle Stimmung.
Es ist definitiv so, ich habe das ja auch gerade damit ein bisschen versucht einzufangen, mit der Beschreibung vom Bahnhof aus rüberzugehen zum Stadion, dass eben wirklich du das Gefühl hast, das ist nicht nur eine Fankurve oder eine Wand, die da dementsprechend feiert, sondern du hast halt wirklich das Gefühl, dass die gesamte Stadt, dass jede Faser, dass jede kleine Ader, jede Person in dieser Stadt an diesem Tag einfach Fußball lebt und feiert, und insofern spürst du das dann dementsprechend auch im Stadion. Das macht immer Spaß. Jetzt bin ich natürlich auch mittlerweile schon zwar gebürtiger Berliner, aber assimilierter Niedersachse. Mein Asylantrag ist durch, der Stempel ist und so weiter. Es dauert ja eine Weile, wenn man von Berlin kommt nach Niedersachsen und so weiter. Aber insofern dem Norddeutschen ja auch sehr verbunden, und insofern gönnt man Werder eben eigentlich immer alles. Es gibt so Momente, die dann entstehen. Vielleicht ist das ja auch bei anderen Vereinen so, dass das so eine Sachen als Initialzündung mitgenommen werden können. Bei Werder wünscht man sich natürlich auch, dass noch mehr geht, und deshalb der Bezug zum Aktuellen. Du bist vorhin über den Elfmeter eingestiegen, den es gab gegen Werder. Ein Handspiel von Marco Friedl, angeschossen aus gefühlten 40 Zentimetern. Ein Elfmeter, den du geben kannst, der aber eben auch in dem ein oder anderen Spiel nicht gegeben wird, mit unterschiedlichen Argumentationen. Das eine ist irgendwie die Vergrößerung der Abwehrfläche, und das andere ist die Nähe, weil er wirklich aus kürzester Distanz angeschossen worden ist. Und wo soll der Arm dahin, wenn du dich seitlich wegdrehst? Also Werder jetzt gesichert, aber mit Blick Europapokal. Wie seht ihr das? Die halbe Liga fast kann in den Europapokal einziehen. Was kann Werder noch machen?
Da fragen wir doch mal einen Experten.
ich finde, was hier eh war, egal was jetzt passiert, es ist dann okay. Also wenn sie jetzt wirklich sensationell in Leipzig gewinnen sollten und am Ende Achter werden und in der Conference League spielen, haben sie es auch verdient.
Und wenn sie jetzt, wenn Leverkusen den DFB-Pokal holt, wovon wir ausgehen.
Ja, genau. Wenn sie normal wäre, in Leipzig verlieren und dann am letzten Spieltag gegen die dann wahrscheinlich schon geretteten Bochumer zu Hause gewinnen, dann sind sie halt im Mittelfeld und dann gehören sie da auch hin. Also ich würde total gerne das noch schaffen, weil wir dann ja wirklich dicht dran waren. Wir hatten leider hier eine längere Phase, in der wir nicht gewonnen haben. Sonst wären wir jetzt schon Siebter oder so. Aber dürfen wir nochmal, und zwar ohne, dass es jetzt zu sehr grün-weiße Brille ist, über diesen Elfmeter reden.
Ja bitte, deshalb eben gerade nochmal ins Feld geführt.
Ich hoffe, ihr habt ihn ja alle wahrscheinlich gesehen. Und ich sage das jetzt nicht, weil es gegen Werder Bremen in der 90. Minute war. Es ist diese Art Elfmeter, die ich einfach nicht will. Und wo ich seit Jahren schon sage, sobald du beim Abwehrspieler erkennst, dass der den Arm da gar nicht haben will, darfst du auch keinen Elfmeter geben, sondern du hörst immer wieder vor einer Saison, ja, die Elfmeter-Anspielregel, die ist jetzt nochmal klarer definiert worden, es soll jetzt wieder klarer um die Absicht gehen. Du hast es erwähnt, Olli, das war aus 40 Zentimetern, und du siehst, dass Marco Friedl den Arm etwas zu hoch hat und ihn wegnehmen will. Und in dem Moment, wo er ihn wegnimmt, wird er noch getroffen. Dann hörst du immer wieder, und das ist jetzt wahrscheinlich bei dir, Ansgar, als Fußballer, du hörst immer wieder, wir wollen das ja auch nicht, dass die Abwehrspieler da mit Armen hinter dem Rücken stehen müssen. Wenn du solche Elfmeter gibst, müssen sie das wieder. Ja. Mich nervt auch diese Formulierung, ja, ein Elfmeter, den man nach gültiger Regelauslegung geben kann, aber der nicht überall gegeben wird. Und genau das hat ja Ole Werner auch auf die Palme gebracht, dass du auch keine Verlässlichkeit mehr hast. Manchmal pfeift er, manchmal pfeift er nicht. In dem Moment, wo er ihn nicht gegeben hätte, wäre es auch okay gewesen. Es war eine 50-50-Entscheidung. Und bei 50-50-Entscheidungen hat der VAR in meinen Augen nichts zu sagen. Also wenn der Schiedsrichter dem ersten Impuls gefolgt wäre, keinen Elfmeter gegeben hätte, hättest du nichts falsch gemacht. Und dann geht der aber zum Monitor und du weißt ganz genau, okay, der guckt sich das jetzt an. Es ist immer noch Quatsch, aber er wird ihn jetzt wahrscheinlich geben, wenn er sich es anguckt. Und das ist so ein Aberwitz, der da entstanden ist, den ich einfach nicht mag. Und zwar ganz egal, ob es Werder Bremen betrifft oder nicht.
Dir nützen ja alle Regeln nichts, die du auswendig kannst, die du studiert hast, wenn du in solchen Situationen Fußball nicht fühlen kannst, weil du selber nicht gekickt hast, weil wenn du Fußball nicht fühlen kannst, kannst du die Regeln auch nicht optimal anwenden. Und das ist das, was halt sehr oft passiert. Deswegen brauchen wir mehr Kompetenz im Keller. Und ich sag mal, wir haben so viele Ex-Fußballer, da wird es ein paar geben, die da seriös sitzen. Ich wäre dafür. Ne, weil die das dann doch schon anders bewerten und anders sehen. Also von 50 Mal sage ich dir, ich habe auch mal einen Grenzfall. Lass ich es weiterlaufen. Ne, wenn ich dann mal so eine Situation habe, einen Grenzfall habe, sage ich, komm, lass mal weiterlaufen, im Zweifel für den Angeklagten. So, weiter geht's. Aber das ist das Problem, was wir beim VAR im Keller haben. Wie sollen sie die Regeln anwenden, wenn sie das nicht erkennen können, lesen können, fühlen können, Elfmeter ja oder nein? Da musst du schon Fußball fühlen können, das können wir zu wenig.
Ich finde, im Sinne des Fußballs wäre es einfach wichtig, dass du gerade bei Handelfmetern entscheidest, will der die Hand da haben oder nicht? Weil das ist ja der Sinn dieser Formulierung unnatürliche Handbewegung. Das heißt ja, du willst dir durch die Haltung deiner Hand einen Vorteil verschaffen. Aber in dem Moment, wo du eben erkennbar die Hand wegnehmen willst, ich glaube, Schiedsrichter entscheiden auch danach, ob der Arm unter Spannung steht oder nicht. Weil das auch bedeutet, der soll da sein, wenn der Arm angespannt ist. Ja. Wenn der Arm so wegschlabbert, dann weißt du ganz genau, der ist da mehr durch Zufall. Aber genau das müssen in meinen Augen Schiedsrichter unterscheiden können, ob da Absicht vorliegt oder nicht. Und hochinteressant ist, was die Kollegen vom Kicker geschrieben haben zu der Aktion. Die haben formuliert, der Elfmeterpfiff erfolgte regelkonform, wenn gleich gegen die Natur des Spiels. Und genau das ist mein Punkt.
Es bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt.
Es hat ja auch auf sehr unschöne Weise den Fußball verändert. Weil du hast ja mittlerweile bei jeder Berührung eines Abwehrspielers im Strafraum heben 5 Leute die Hand und wollen, dass der Schiedsrichter drauf guckt. In genau der Hoffnung, dass da irgendein Arm blöd dran war und du einen Elfmeter kriegst. Aber es hat nichts mehr damit zu tun, dass irgendein Spieler absichtlich Hand spielt und sich einen Vorteil verschafft. Sondern es geht nur darum, treffe ich irgendwo einen Arm oder nicht und kriege ich vielleicht einen Elfmeter geschenkt.
So, jetzt ich aber, und zwar mit dem Einwand, dass das IFAB in London, also der oberste Schiedsrichterboard, dann dementsprechend eine klare Richtlinie für zum Beispiel jetzt schon mal die internationalen Verbände rausgegeben hat. Und das wird dann im Endeffekt auch noch weiter zu uns runter durchsickern. Und zwar international bei UEFA-Wettbewerben werden Handspielsituationen auf diese Art und Weise viel stringenter, klarer, im Grunde genommen gegen die Spieler ausgelegt, aber es ist im Grunde genommen fast jeder Schuss, der im Strafraum die Hand berührt, wird mittlerweile international als ein Elfmeter gegeben. Da wäre
ja, aber das warum? Warum?
Weil sie, und zwar, das ist insofern eine Entscheidung fast, weiß ich nicht, also gegen die Spieler, aber wie sie meinen, für den Fußball, das heißt, sie wollen mehr Tore haben.
So, aber ich mache jetzt mal mit einer Metapher klar, damit wir alle mal verstehen, wer da im Keller sitzt. So, es ist ein relativ simpel alles. So, wir drei, wir wollen jetzt auf dem 8000er. Ne? Mit wem gehe ich auf dem 8000er? Mit einem, der schon 10-mal da war oder mit einem, der 10 Bücher drüber geschrieben hat? So, ich gehe mit dem, der schon 10-mal auf dem Berg war. Und das ist das, was sie im Keller halt nicht verstehen. Regeln hin oder die können die Regeln nicht anwenden, weil die den Fußball in dem Moment nicht fühlen können. Das war es mal eben zusammengefasst von mir. Danke.
Ich bin nach dem Spiel von Dortmund gegen Augsburg am Wochenende mit Robert Schröder, dem Bundesliga-Schiedsrichter, mit der Bahn zurückgefahren und habe mich mit ihm auch nochmal intensiv ausgetauscht. Die Jungs sind wirklich absolute Profis. Wir sind zwar bloß 17 Regeln im Fußball, aber die sind mittlerweile so unfassbar aufgefächert. Das ist so, dass du in einem Bundesligaspiel mindestens 200 Entscheidungen treffen musst. Und du kannst in einem Spiel als Schiedsrichter auch ganz schnell ziemlich scheiße abbiegen, sodass du ein Spiel komplett kaputt machst. Und das passiert auch das eine oder andere Mal. Und grundsätzlich, finde ich, machen sie einen guten Job. Ich finde aber, nachdem ich einer der schärfsten Verfechter dafür war, den VAR einzuführen, wäre ich eigentlich jetzt dafür, ihn wieder abzuschaffen. Weil
Nein, auf gar keinen Fall.
Warte, lass mich den Satz noch zu Ende sagen. Ich sage Hawkeye, Tor oder nicht Tor. Ansonsten die faktische Entscheidung, abseits ja, nein. Das kannst du mittlerweile so machen, dass sie faktisch klar ist. Alle anderen Sachen sage ich, lass sie beim Hauptschiedsrichter, lass sie beim Schiedsrichter auf dem Platz. Dann hast du auch mal einen Fehler
drin. Nein, das geht viel fairer zu mit dem VAR. Es muss nur schneller gehen. Das muss, wie gesagt, das müssen Leute da rein das fühlen können. Weil ich möchte nicht deutscher Meister werden oder irgendwas gewinnen, wenn ich 3 Meter im Abseits sitze.
Nein, Abseits ist eine faktische Entscheidung.
Ja, aber auch das ganze andere, es geht mit dem VAR wesentlich fairer zu wie in der Vergangenheit. Das sollten wir alle nicht vergessen.
Ich habe das Gefühl, wir haben nicht weniger Themen, wir haben einfach andere Themen mit dem VAR.
Ja, Genau, es werden andere Fehler gemacht. Weil du sagst, Olli, was die Schiedsrichter alles im Kopf haben müssen, das ist ja genau das Problem. Bei der Handspielregel ist es so, die bestand früher mal aus einem Satz. Ja. Bei der Handspielregel ging es früher nur darum, will sich jemand absichtlich einen Vorteil verschaffen. Hält er den Ball absichtlich auf, hält er die Hand absichtlich irgendwo hin. Ja. Und dann hast du zwischendurch die T-Shirt-Ärmel-Regel und du hast die 16-Uhr-Regel und du hast Computerdiagramme, wo gezeigt wird, wie der Arm gehalten werden darf und wie nicht und von wo du kommen darfst und wie du dich drehen musst und so weiter. Das ist alles eben auch der Natur des Spiels nicht zuträglich. Und ich glaube eben wirklich, da bin ich wieder komplett bei Ansgar, die Regeln werden eben oft nicht von Fußballern gemacht, sondern die werden oft von Leuten gemacht, die da einen theoretischen Blick drauf haben.
Das stimmt, absolut.
Und die den Schiedsrichtern was an die Hand geben, aber gleichzeitig auf eine Art und Weise, mit der ein Schiedsrichter gar nicht mehr so gut umgehen kann. Also als Schiedsrichter hast du plötzlich Dinge zu entscheiden, die kannst du mit dem normalen Auge nicht sehen. Und die können aber die Leute in Köln auch nicht sehen, weil wenn du da drei Leute drauf gucken, das hast du plötzlich drei verschiedene Meinungen. Und ich habe mal ein sehr, sehr cleveres Interview mit Marco Bode gelesen, der gesagt hat, es darf einfach beim VAR nicht der Sinn sein, von einer 60-40 Entscheidung auf eine 40-60 Entscheidung zu kommen oder umgekehrt, sondern es muss bei ganz klaren Sachen bleiben. Und auch da war der Elfmeter wieder, wenn wir auch mit auf den zurückkommen, gehörte nicht in die Kategorie. Und Marco Bode hat übrigens, möchte ich jetzt mal eure Meinung hören, einen sehr interessanten Vorschlag gemacht. Der hat gesagt, es wäre total gut, wenn der Kölner Keller quasi aus drei Leuten besteht, die keinen Sichtkontakt zueinander haben und die müssen alle in einer Situation entscheiden, so oder so. Und nur wenn die alle drei gleich entscheiden, ist die Entscheidung gültig. Und sobald es zwei verschiedene Meinungen gibt, kann die ja wiederum nicht klar sein. Dann muss alles so bleiben, wie es ist. Finde ich einen spannenden Ansatz.
Der Ansatz ist wirklich spannend. Das muss ich mal drüber nachdenken, muss ich mal zu Ende denken. Das hätte schon was.
Finde ich einen sehr pfiffigen Ansatz.
Da gibt es nur Elfmeter wie früher wie im Gerichtssaal, wenn alle 12 Geschworenen sagen, schuldig, Elfmeter.
Ich finde eben mit, das Problem ist, dass von ganz weit oben eben vorgegeben wird, mittlerweile soll das Spiel besser gemacht werden. Im Zweifel eben dafür, dass mehr Tore fallen und man der Meinung ist, dass es dann dadurch attraktiver wird. Komm mal langsam zum Ende. Du bist unterwegs auf Tour mit der Hat schon gelb Tour. Du bist vor ausverkauften Häusern unterwegs, Pferden, Wilhelmshaven, ausverkauft, randvoll. Wie ist die Stimmung der Fußballfans aktuell bei solchen Veranstaltungen vor Ort und welche Highlights wirst du besprechen?
Das Interessante ist, dass die Stimmung sich auch durch die Faktoren, die wir vorhin genannt haben, in welche Richtung sich der Fußball verändert, die hat sich ganz anders entwickelt, als ich dachte. Weil als ich anfing mit diesem Programm, dachte ich, ja gut, ist so ähnlich wie in deiner Sendung, du setzt dich dahin, zeigst ein paar lustige Filme, ist ein unterhaltsamer Abend für die Leute. Aber du merkst jetzt immer mehr, dass Leute kommen, die sagen, wir haben Angst, dass uns der Fußball verloren geht. Wir haben nicht mehr so viel Spaß am Fußball wie vor 10 Jahren. Ja. Wir haben größere Schwierigkeiten, uns als Fans wohlzufühlen, als es früher war. Und ich zitiere immer gerne meinen mittlerweile erwachsenen Sohn, der mal irgendwann, ich glaube, es war bei der WM in Russland, haben wir ein Spiel schweigend zusammengeguckt und sagte irgendwann so in die Stille, du, ich weiß nicht, ob ich Fußballfan geworden wäre, wenn Fußball immer schon so gewesen wäre wie jetzt. Und das ist ein ganz, ganz, wichtiger Satz. Da müssen wir uns alle hinterfragen. Und Ansgar, Olli und ich, wenn wir jetzt darüber reden, was uns am Fußball so angezündet hat, das sind alles Sachen, die liegen in der Vergangenheit. Das sind nicht Sachen, die wir jetzt beobachten. Ja. Immer der gleiche Meister, VAR, Korruption, Katar, Geisterspiele. Das ist doch alles was, das hätte uns früher total abgeschreckt.
Immer die gleichen Interviews und so weiter.
Genau. Das wird dann so deutlich, dass es ein Fußballabend ist, wo alle Leute, egal welchem Verein sie nahestehen, hinterher rausgehen und sagen, ja, Fußball ist schon irgendwie toll, aber wir müssen auch aufpassen, dass er uns nicht verloren geht.
Im Fußball haben sie so eine Schönheits-OP gegeben. Weißt du, so alles, was so Straße war, haben sie so ein bisschen rausgefiltert. Ne, ich meine, so, guck dir mal die Spiele heute an. Gut, das passt jetzt nicht. Ne? Ich meine, ich habe nichts gegen ästhetische Eingriffe, kenne ich ja selber. Ne? Aber alle Spieler haben weiße Zähne, die leuchten alle. Früher haben wir noch welche dabei gehabt, die kamen von sonst wo, keine Ahnung. Das war alles. Es ist halt, wie Arnie sagt, ich treffe auch ganz viele, die sagen, boah, ich hätte diese Zeit gerne nochmal zurück. Das war einfach anders. Da hat es mehr gemenschelt. Ne? Das ist heute alles zu steril geworden, in ganz vielen Bereichen. Auch viele Clubs sagen das ja auch intern. Es ist nicht mehr so, dass du sagst, wenn du zum Club gehst, boah, wo sind die alle hin? Nur noch Marketingleute, keine Ahnung. Auch oben nur noch, was kommt da unten bei raus? Unterm Strich, wie viel Kohle nehmen wir eine? So ist es.
Obwohl ich auch sagen muss, es gibt immer wieder diese Highlight-Momente. Der Sieg von Werder beim FC Bayern. Sachen, wo du sagst,
wir wollen den zündet auch an. Wollen den Fußball nicht kaputt reden. Der ist ja nach wie vor Fußball an Stellenwert in Deutschland, in Europa, in der Welt. Das ist ja immer noch unfassbar. Keine Sportart ist da so unterwegs. Und ob das jetzt Preußen Münster ist, die wahrscheinlich nach 30 Jahren jetzt mal die Chance haben, wieder in die zweite Liga zu kommen. Ja. Himmelhoch, ja, zu Tode betrübt. Alles ist ganz dicht im Fußball miteinander. Ändert sich innerhalb von Sekunden. Das haben wir immer noch, Gott sei Dank.
Und bei all dem Scheiß, der momentan eben auch uns so gesamtgesellschaftlich umgibt und wo wir mit Spaltung zu tun haben und so weiter, habe ich schon das Gefühl, ist vielleicht das einer der wenigen Lagerfeuer, um die wir uns noch gemeinschaftlich versammeln können.
Das hast du schön formuliert. Wir haben keine gute Stimmung aktuell. In vielen Dingen gehen wir nicht drauf ein. Und Fußball ist immer so, wo du mal völlig rauskommst von deinem Alltag, von deinem Stress hin und her.
Und das liebe ich.
Schafft der Fußball. Das bewahrt uns der Fußball, dafür lieben wir ihn auch.
Erlauben mir bitte ein pathetisches Schlusswort. Ich glaube, dass wir an einer Stelle sind der Fußballentwicklung, wo wir auch gerade in den wichtigen Instanzen beim DFB, bei der DFL, wir brauchen Leute, die das Bewusstsein haben, dass man den Fußball bewahren muss. Und wir brauchen nicht Leute, die einzig und allein auf Profit aus sind und den Fußball jetzt gerade möglichst teuer verkaufen wollen, weil wir wollen, dass es Fußball in 20 Jahren auch noch gibt. Und das nützt uns alles nichts, wenn jetzt ganz viel kaputt geht. Diese Champions League Reform zum Beispiel macht mich krank. Das ist warum? Warum änderst du an der Champions League was in die Richtung? Einfach nur, damit du ein paar mehr Spieler hast, die du verkaufen kannst. Dafür aber eine Wettbewerbsform hast, die irgendwie keinen Sinn mehr ergibt.
32 Mannschaften in einer Tabelle.
Das ist doch keine Elite mehr. Die Champions League war mal eine Elite. Die zwei besten Mannschaften, drei lassen mir noch gefallen, wie Arne sagt, lass es doch so. Mein Gott, das jetzt wieder aufzufüllen, das ist braucht kein Mensch.
Die DFL hatte bis vor zwei Wochen noch die Information rausgegeben, dass die ersten 9 Mannschaften theoretisch in die Europapokalwettbewerbe kommen können. Jetzt haben sie es aber dann revidiert. Es können nur die ersten 8, aber ich meine immerhin. Also ein Drittel der Liga spielt möglicherweise in der Champions League. Und du sicherst dich an dem einen Spieltag, dass du nicht mehr absteigen kannst. Am nächsten Spieltag hast du schon die Chance, nach Europa einzuziehen. Aber ich finde, das Schlusswort war einfach klasse von Arndt.
Ja, aber ich möchte mal was sagen. Ich war in Meppen, als Arndt in der Anschauung hatte, in Meppen, und ich war auch in Osnabrück. Also dieses Programm, es gibt ein neues Programm, richtig? Jetzt bald?
Ab September, ja.
Ab September gibt es ein neues Programm. Also wer mal da war, und ich war ja da, ne, die Leute, das ist so ein Programm, ich versuche es mal so ein bisschen dem gerecht zu werden. Es ist Fußballkultur drin, die Leute lachen, so herzlich. Anni holt dich einfach ab in so viele verschiedenen Richtungen. Also ich kann jedem empfehlen, da mal wirklich hinzugehen, weil ich werde es wieder tun.
Die Tourdaten auf jeden Fall im Netz veröffentlicht. Die aktuelle.
Bei Arndt Zeigler.de.
Wunderbar. Wir bedanken uns recht herzlich. Arnie, es war mega wunderbar. Dir alles Glück der Welt und einen schönen und für dich und Grün-Weiß erfolgreichen Saisonausklang.
Wir sehen uns nächste Saison im Stadion. Ansgar, wir sehen uns bestimmt vorher.
Hoffe ich.
Olli, was die Leute nicht wissen, ist, wir sitzen quasi immer bei jedem Spiel, wo du bist, einen Meter auseinander, weil ich sitze direkt über dir in der Sprecherkabine und ich kann dir immer auf den Kopf gucken, während du sprichst.
Ja, das ist, in der Zeit lang wäre ich ja beinahe als Marita. Ne? Hat er immer, wollte mir schon mal ein Fankostüm irgendwie besorgen. Also ihr habt ja nicht ein wirkliches Maskottchen, irgendwie, weiß ich was, eine Möwe oder sowas, war, glaube ich, mal irgendwann in Planung oder war mal ganz kurz. Ja. Und sie wollte mir mal eigentlich mal ein Möwenkostüm besorgen. Dann habe ich aber irgendwie eine ganze Reihe von Spielen echt Pech gebracht. Ich bin bei Arnie immer unter Beobachtung, auf jeden Fall.
Das stimmt. Ja. Ich frage dich jedes Mal, ob du heute Glück bringst oder nicht. Und du behauptest immer, du bringst grundsätzlich Glück, stimmt aber nicht.
Ab nächster Saison.
Ja. Ihr Lieben, es war schön mit euch.
Danke gut. Dir. Tschüss.
Haut rein.
Arnie, Liebe zum Fußball, Herz an der richtigen Stelle, hat unglaublich viel im Kopf. Es macht absolut Spaß, mit ihm zu sprechen.
Er hat es ja nur angedeutet, nur angerissen. Du könntest ja mit ihm die letzten Jahrzehnte durchgehen und er erzählt dir Dinge über Fußball, da kannst du stundenlang zuhören, wenn er da auf Tour ist. Die Leute werden auf so einem hohen Niveau unterhalten. Und das geht natürlich nur, wenn du so viel selber miterlebt hast, wie das bei ihm ja der Fall war.
Auf den Punkt, ne?
Auf den Punkt.
Eine andere Frage nochmal. Hast du eigentlich eine Trainerlizenz?
Ja klar, hab die A-Lizenz. Die A-Lizenz habe ich nicht zum Autofahren, sondern damit darf ich ja Mannschaften trainieren.
Ja.
Und das auf ziemlich hohem Niveau. Das muss ich eigentlich mal machen. Ich meine, das ist ja das, was mir noch fehlt. Weil so einen Club nach vorne bringen, das macht Sinn.
Traue ich dir absolut zu und ich glaube, dass ganz viele sagen würden, Ansgar Brinkmann, das wäre einer für mich.
Ich glaube, dass sie alle Angst vor mir haben.
Ja, aber die Gegner, die sollen Angst vor dir haben. Ja, ja. Aber ich hätte Max Eber, könnte ich deine Nummer geben vielleicht. Ich meine, wenn man jemanden als Fußballlehrer davor setzt, könntest du den Teamchef machen beim FC Bayern?
Ja, das ist ja leicht. Den FC Bayern trainieren, das ist sehr, sehr leicht, ganz ehrlich. Da kannst du den Busfahrer hinsetzen, dann wirst du Erster oder Zweiter. Gut, in diesem Jahr werden sie vielleicht Dritter. Aber FC Bayern, die haben mich aktuell nicht verdient, muss ich sagen. Das ist mal sicher. Die hebe ich mir auf. Aber die Bayern, ja, die werden schon Trainer finden. Aber so ein bisschen ist es so, fühlt sich so an wie die Suche nach dem Heiligen Gral.
Macht's Tuchel dann doch weiter?
Auf gar keinen Fall. Das tut er sich nicht an. Also die wollen ihn alle nicht mehr, jetzt finden sie keinen und dann soll der weitermachen. Also verarschen kann er sich selber. Dafür braucht er den FC Bayern nicht. Also der geht.
Hoeneß, Sebastian schlägt den FC Bayern mit 3-1.
Ja, vor allen Dingen können sie mit dem reden und können da ein Ergebnis erzielen und keiner bekommt es mit.
das wäre aber wirklich, aber nur weil es innerhalb der Familie
ist. Richtig, da werden sie aber erstmal safe. Mit dem können sie sich treffen und sagen, du pass auf, können wir es da rauskaufen, ist das machbar, hast du Bock, willst du da weg, willst du den FC Bayern jetzt machen, ne, wir wollen nicht warten, wir brauchen jetzt einen Trainer und die Situation wäre cool.
Aber der hat doch safe mit Papa und Onkel schon gesprochen, oder?
Ja, und vor allen Dingen hat der, da bin ich mir ganz sicher, Charakter. Und weil er Charakter hat und in Stuttgart zugesagt hat, wird er jetzt nicht zum FC Bayern gehen, nur weil die in Not sind, um denen auszuhelfen. Also das würde ja gar nicht zum Sebastian Hoeneß passen.
Ancelotti? Also Menotti kann es nicht mehr machen. Der ist unglücklicherweise gestorben. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Ja. Grandioser Trainer, argentinischer Weltmeistertrainer. 1978, damals im Finale gegen Holland, Verlängerung und so weiter.
Ich wollte noch mal hinzufügen, was ein bisschen falsch rüberkommt, ist, eins ist auch ganz sicher, den FC Bayern zu trainieren, das ist jetzt auch keine Strafe. Das ist immer noch eine Top-Mannschaft, die im Halbfinale der Champions League stehen. Mit denen kannst du immer noch Titel holen und es gibt 10 Millionen im Jahr. Also Halleluja.
Mal gucken, was noch geht. Wie geht's bei dir aus am Ende dieser Saison? Wie nah wirst du dran sein? Was schaust du dir an?
Ich ziehe mir alles rein, was so los ist. Erste Liga, zweite Liga, selbst dritte Liga.
Dritte Liga fangen wir mal an. Bielefeld noch ein bisschen bedroht, vielleicht aber schon am kommenden Spieltag gerettet. Preußen Münster, guckst du dir auch an?
Ja, Arminia Bielefeld, ich habe noch Halle gesehen, die verlieren zu Hause, Gott sei Dank.
Gegen Unterhaching, genau.
Genau, weil Bielefeld spielt jetzt zu Hause gegen Halle. Müssen trotzdem aufpassen, sollen sie unentschieden spielen, dann sind sie endlich durch. Wird auch Zeit, aber ja, Bielefeld muss man aber auch wirklich mal ernsthaft sagen. Bielefeld bleibt ja nicht drin, weil Arminia Bielefeld aktuell so gut Fußball spielt, sondern weil noch vier blinder sind wie Arminia Bielefeld. Das ist der Grund, warum Arminia Bielefeld die Klasse hält. Aber soll mir scheißegal sein, Hauptsache Klassenerhalt.
Ganz gute Augen hat Preußen Münster, also da ist keiner blind, aber ist ja auch noch nicht so ganz safe. Zweiter Regensburg dahinter mit nur 2 Punkten weniger, 2 Spiele sind noch zu absolvieren. Neuling Preußen Münster auf Tabellenplatz 2 hinter Ulm.
Ja, habe ich das Heimspiel komplett gesehen, sehr überzeugend. Sind jetzt Zweiter durch diesen Heimsieg und auf Aufstiegskurs und nach 30 Jahren. Also einer der letzten, der 2. Bundesliga gespielt hatte vor 30 Jahren, war ich in Münster. Und jetzt sind die Jungs hier wieder auf dem Weg, Geschichte zu schreiben, sind Tabellenzweiter. Was für ein Lauf, was für eine geile Arbeit der Trainer. Sascha Hildmann macht einen überragenden Job, ist ja auch schon ein paar Jahre da, hat da jetzt was aufgebaut, aber auch hinter den Kulissen passt alles. Die Mannschaft ist eine richtig geile Mannschaft. Die halten zusammen, also die gehen ab, die haben eine Euphorie, die wollen und der Support bei den Preußen ist auch überragend. Also da passt gerade sehr, sehr vieles zusammen.
Nächstes Wochenende möglicherweise in der zweiten Liga 2 Vereine, die den Aufstieg feiern können. St. Pauli hat es ja nun mit der Niederlage im Stadtderby gegen den HSV 0-1 im Volkspark nicht geschafft, auf in Anführungszeichen feindlicher Wiese aufzusteigen in die erste Liga. Aber am kommenden Wochenende machbar und Holstein Kiel kann es im Topspiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause auch machen. Samstagabend 20.30 Uhr bei Sky. Ich darf das mit Tusche zusammen kommentieren, freue ich mich riesig drauf. Die dicke Chance für Kiel, also daheim den Durchmarsch in die erste Liga zu schaffen.
Ja, aber es kommt Fortuna Düsseldorf ne, mit Daniel Thun, mit der besten Offensive reisen die an nach Kiel. Ja. Und die Düsseldorfer, ich glaube, die wollen nicht nur die Relegation spielen, die wollen nach Möglichkeit direkt aufsteigen. Und dafür brauchen sie natürlich einen Sieg in Kiel. Und das sind zwei Mannschaften, die schon auf Augenhöhe unterwegs sind.
Frage da an dich, solche besonderen Spiele, das wäre jetzt wirklich das erste Mal, dass eine Mannschaft aus Schleswig-Holstein, aus diesem Bundesland, in der ersten Fußball-Bundesliga spielt. Das ist ja so ein Jahrhundertspiel. Drückt das auf der Seele?
Nein, das macht normalerweise Kräfte frei. Ich meine, du hast ja ein Ziel vor Augen. Immer wenn du im Leben ein Ziel vor Augen hast, dann musst du Energie aufbringen etc. Und das macht Holstein Kiel ja. So, und sie haben natürlich auch das Potenzial und die Mannschaft dazu, das zu schaffen. Und alle, die da jetzt gerade beteiligt sind, wissen, wir können es in die Bundesliga schaffen. Wir können dann gegen Bayern spielen, in Dortmund vor dieser gelben Wand. Glaub mir, die werden um ihr Leben rennen. Ich bin mir sicher. Und aufgrund der Saison bis jetzt hätten sie den Aufstieg auch definitiv verdient.
Absolut.
Ich habe das ja schon gesagt, schon vor Monaten. Also St. Pauli geht hoch, die werden auch Geschichte schreiben. Und um den dritten Platz, mal gucken, wer sich da streitet, da tippe ich auf Fortuna Düsseldorf.
Sieht bisher bestens so aus. 4 Punkte vor dem Hamburger SV. Deutlich bessere Tordifferenz. Ja, erste Liga, da haben wir ja obenrum schon genug gequatscht. Unten Köln, Mainz, Union. Union einen Punkt vor Mainz. Union in dieser Saison in der Champions League gestartet. Von Urs Fischer nach einer Serie von 9 Niederlagen getrennt, Bielitzer geholt, erstmal ein bisschen durchgestartet, jetzt wieder brutal durchgesackt.
Ja, absolut. Ne? Es ist halt, jetzt sind sie mal wieder unten drin und jetzt müssen sie sich wieder wehren. Das können sie eigentlich. Die Frage ist jetzt, wer geht in die Relegation, Mainz 05 oder Union Berlin? Ich glaube, Köln steigt direkt ab.
Köln, Darmstadt direkt weg. Mainz, Union, aller Wahrscheinlichkeit nach die, die sich um den Relegationsplatz beziehungsweise den Relegationsplatz nicht haben wollen. Aber einer von denen wird dahin sacken. Und dann haben wir die Saison auch schon wieder durch. Aber in der kommenden Woche, da sehen wir uns schon wieder, werden wir dann den Ausblick wagen auf den letzten Spieltag. Und dann wissen wir auch, welche deutschen Mannschaften im Europapokal stehen werden.
Da bin ich sehr gespannt. Da sind berechtigte Chancen da.
Und Leverkusen räumt alles ab, oder? Die gewinnen bei der AS Rom 2-0, Rückspiel, weiß ich, was hast du das Gefühl, so noch Form sah, dann sind sie im Endspiel.
Bayer Leverkusen ist für mich wirklich fucking unfassbar. Ich meine, die Roma hatte von 38 Mal, glaube ich, auch noch einmal zu Hause ein Spiel verloren. Die fahren dahin, gewinnen 2-0, als wäre das normal. Dann habe ich sie gesehen in Frankfurt bei meiner Eintracht. Da habe ich gedacht, okay, die Serie reicht jetzt endlich mal. Nein, sie gewinnen 5-1, das tat ein bisschen weh, in Frankfurt und nicht mit voller Kapelle. Aber das spricht ja auch für diese Mannschaft. Ne? Selbst wenn die nicht mit voller Kapelle antreten, jetzt mit Wirtz und Co., reicht es trotzdem, um die Eintracht in Grund und Boden zu spielen.
Mannschaft der Saison, Bayern 04 Leverkusen. Gut, dann wünschen wir euch eine sensationelle Fußballwoche. Freuen uns. Natürlich haben wir dann am Donnerstag Bayer Leverkusen gegen die AS Rom.
Ich darf Leverkusen zu Hause gegen die Roma kommentieren auf RTL Plus. Wer Bock hat, guckt da mal rein. Ich freue mich drauf.
Euch alles Gute, schöne Woche. Bis dann.
Kickerherz, der Fußballpodcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.